unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Geschwister, der Text zur Predigt steht heute in Hebräer 7. Hebräer 7, die Verse 4 bis 10. Für das bessere Verständnis lese ich noch einmal ab Vers 1. Dort heißt es: Was wissen wir denn von Melchisedek? Er war, wie es in der Schrift heißt, König von Salem und Priester des höchsten Gottes. Als Abraham siegreich vom Kampf gegen die Könige zurückkehrte, da ging, so wird uns berichtet, Melchisedek ihm entgegen und segnete ihn. Und Abraham gab ihm den zehnten Teil von allem, was er erbeutet hatte. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit und König von Salem bedeutet König des Friedens. Ansonsten wird nichts über ihn mitgeteilt. Kein Vater wird erwähnt, keine Mutter, kein Stammbaum, kein Anfang und kein Ende seines Lebens. Er, der dem Sohn Gottes gleicht, bleibt sozusagen Priester für immer und ewig. Wie bedeutend Melchisedek war, seht ihr daran, dass kein Geringerer als Abraham, der Stammvater unseres Volkes, ihm den besten Teil seiner Beute als Zehnten gab. Nach den Bestimmungen des Gesetzes steht der Zehnte denen zu, denen das Priesteramt übertragen ist, den Nachkommen von Levi. Und sie erheben ihn vom Volk, also von ihren Brüdern, die wie sie von Abraham abstammen. Melchisedek jedoch war in keiner Weise mit den Leviten verwandt. Und trotzdem nahm er von Abraham den Zehnten entgegen. Außerdem hat er ihn gesegnet, ihn, der die Zusagen Gottes für unser Volk bekommen hat. Und niemand wird bestreiten, dass der, der segnet, über dem steht, der gesegnet wird. Dazu kommt noch etwas. Im Falle der Leviten sind es sterbliche Menschen, die den Zehnten erhalten. Bei Melchisedek hingegen wird nichts von einem Ende seines Lebens berichtet. Und im Grunde genommen hat durch Abraham auch Levi den Zehnten entrichtet. Er, der normalerweise den Zehnten erhebt. Denn weil er von Abraham abstammt, war er, so könnte man sagen, schon dabei, als Abraham und Melchisedek sich begegnen. Soweit das Wort des Herrn. Liebe Geschwister, wir wollen uns heute Morgen weiter mit Hebräer 7 beschäftigen, mit den ersten 10 Versen dieses Kapitels. Wir tun das heute Morgen zum zweiten Mal. Schon vor 3 Wochen stand dieser Text hier im Mittelpunkt. Aber damals waren wir eben mit unserem Nachdenken nicht bis zum Ende gekommen. Lediglich die ersten 3 Verse hatten wir bei dieser Gelegenheit untersucht. Dem Rest des Textes hatten wir uns eben noch nicht zuwenden können. Bezogen auf die Predigtgliederung haben wir bisher nur den ersten Predigtpunkt miteinander betrachtet. Inhaltlich hatten wir dazu mal einiges über die Person des Melchisedek erfahren, über jene geheimnisvolle Priesterpersönlichkeit aus dem Alten Testament, von der Psalm 110, Vers 4 spricht. Da heißt es, Dominik hatte uns das vorher auch verlesen, mit einem Schwur sagt der Herr es dir zu, du bist mein Priester für immer, nach der Art Melchisedeks. Er nimmt, also Gott, nimmt diese Zusage nicht zurück. Diese Schriftstelle hatte der Autor im Verlauf seiner Predigt bereits mehrfach zitiert. Und er tat dies verstärkt mit Beginn des zentralen Hauptteils, der sich eben vom Kapitel 5,1 bis Kapitel 10, Vers 18 erstreckt. In Kapitel 5, Vers 6 und in Vers 10 und in Kapitel 6, Vers 20. Ja, dreimal brachte er da diesen Vers mit Bezug auf Christus. Ja, der Autor stellte da eine Beziehung her zwischen Christus auf der einen Seite und Melchisedek auf der anderen Seite. Aber wichtig, er konstruiert da nichts. Ja, er stellt da keine Beziehung auf, die nicht besteht. Nein, im Gegenteil. Er wies seine Hörer hier lediglich auf diesen bereits bestehenden Bezug hin. Diesen Bezug zwischen dem Messias und Melchisedek. Und für ihn war klar, Christus ist der Messias und damit ist Christus dieser Priester nach der Art Melchisedeks. Und was diese Aussage dann konkret bedeutet, das hatte der Autor bisher nicht gesagt. Ja, was das heißt, dass Christus eben ein Priester nach der Art Melchisedeks ist. Bis zum Ende des 6. Kapitels gab es hierzu keine Erklärung. Er hatte bisher nur wiederholt Christus mit Melchisedek in Verbindung gebracht und mit dessen Priestertum eben durch dieses wiederholte Bringen dieses Zitats. Und erst hier in Kapitel 7 bringt der Autor Licht ins Dunkel. Dort macht er klar, was es mit dieser besonderen Priesterschaft auf sich hat. In den Versen 1 bis 10 geht er dabei zunächst auf die Person Melchisedeks ein. Ja, hier nimmt er Bezug auf eine Schriftstelle aus dem ersten Buch Mose. Wir hörten in der Lesung davon. Das ist die einzige weitere alttestamentliche Stelle neben Psalm 110, die Melchisedek erwähnt. Und da berichtet Mose über das Zusammentreffen Abrahams mit dem Priesterkönig Melchisedek. Und hier in unserem Text, in den ersten drei Versen, gab der Autor eine Zusammenfassung dieses Moseberichtes. Aber er gab da eine sehr ungewöhnliche Zusammenfassung. Ja, eine sehr bewusst zusammengestellte. Denn diese Zusammenfassung erhielt auf der einen Seite nur ausgewählte Fakten aus 1. Mose 14. Manches ließ der Autor ganz bewusst weg. Also einmal fanden wir da Fakten. Die bildeten eben diesen einen Teil der Zusammenfassung. Aber dann war da noch der andere Teil. Das waren Informationen, die Mose nicht geliefert hatte. Es waren fehlende Angaben über Melchisedeks Herkunft. Es waren fehlende Angaben über seinen Lebensbeginn und sein Lebensende. Über diese Dinge schweigt sich Mose in seinem Bericht aus. Und für den Autor war eben auch dieses Schweigen Moses wichtig. Ja, auch in diesem Schweigen lag für Mose pure Information. Die berichteten und die weggelassenen Fakten bilden für ihn das harmonische Gesamtbild. Sie offenbaren dem Priesterkönig Melchisedek als alttestamentliche Vorschattung des Sohnes Gottes. Eine Vorschattung, für deren Existenz Gott selbst durch die Inspiration der Heiligen Schrift gesorgt hat. Ja, er war es, der Mose bei der Verfassung seines Berichts geführt hat. Und er hat so dafür gesorgt, dass in Melchisedek eben diese Vorschattung des Sohnes vorhanden ist. Ein Abbild des Sohnes und seines besonderen Priestertums. Aber hier an dieser Stelle geht es ihm zunächst um Melchisedek und um sein Priestertum. Ja, hier in den ersten 10 Versen spricht er eben noch nicht von Christus. Ja, hier will er seinen Hörern erstmal ja, dieses besondere Priestertum des Melchisedek erklären. Und er möchte darlegen, in welchem Verhältnis dieses Priestertum zur levitischen Priesterordnung steht. Und erst ab Vers 11, wir werden das in der nächsten Predigt sehen, bezieht er dann das, was er hier sagt, auf Christus. Also hier geht es um Melchisedek und sein Priestertum. Darüber spricht er hier. Und wie gesagt, zunächst diese gezielte Wiedergabe des Moseberichts, Verse 1 bis 3. Und hier ab Vers 4, da wendet er sich dann konkret dessen Priesterschaft zu. Er spricht über die Priesterordnung, für die diese Person Melchisedek steht. Und er macht auch deutlich, wie sich diese Priesterordnung zur levitischen Priesterordnung verhält. Und damit sind wir jetzt eben hier beim zweiten Punkt der Predigt angekommen. Was es mit der Person Melchisedeks und seiner priesterlichen Ordnung auf sich hat, der einzige Punkt heute Morgen, die Priesterschaft Melchisedeks, eine priesterliche Ordnung in mehrerer Hinsicht und von jeher der levitischen Priesterordnung überlegen. Ich lese uns noch einmal die Verse 4 bis 10. Hören wir nochmal drauf. Da sagt er, wie bedeutend Melchisedek war, seht ihr daran, dass kein Geringerer als Abraham, der Stammvater unseres Volkes, ihm den besten Teil seiner Beute als Zehnten gab. Nach den Bestimmungen des Gesetzes steht der Zehnte denen zu, denen das Priesteramt übertragen ist, den Nachkommen von Levi, und sie erheben ihn vom Volk, also von ihren Brüdern, die wie sie von Abraham abstammen. Melchisedek jedoch war in keiner Weise mit den Leviten verwandt, und trotzdem nahm er von Abraham den Zehnten entgegen. Außerdem hat er ihn gesegnet, ihn, der die Zusagen Gottes für unser Volk bekommen hat. Und niemand wird bestreiten, dass der, der segnet, über dem steht, der gesegnet wird. Dazu kommt noch etwas. Im Fall der Leviten sind es sterbliche Menschen, die den Zehnten erhalten. Bei Melchisedek hingegen wird nichts von einem Ende seines Lebens berichtet. Und im Grunde genommen hat durch Abraham auch Levi den Zehnten entrichtet. Er, der normalerweise den Zehnten erhebt. Denn weil er von Abraham abstammt, war er, so könnte man sagen, schon dabei, als Abraham und Melchisedek sich begegnen. Liebe Geschwister, hier in diesen Versen nun schlussfolgert der Autor. Hier macht er seinen Hörern die Bedeutung der Geschehnisse aus 1. Mose 14 klar. Für ihn ist deutlich, die historische Begegnung zwischen Abraham und Melchisedek sagt etwas aus. Ja, in diesem Bericht liegt eine Aussage. Eine Aussage, die eben über die unmittelbar Handelnden selbst hinausgeht, über Melchisedek und Abraham. Hier erfahren wir etwas über das Verhältnis zwischen Melchisedek und Levi und über das Verhältnis der von ihnen repräsentierten Priesterorden. Wie der Autor selbst dieses Verhältnis beurteilt, offenbart er bereits in Vers 4. Schon da zu Beginn hebt er die überragende Größe Melchisedeks hervor. Ja, schon da stellt er dessen überragende Bedeutung fest und drückt schon so die Überlegenheit gegenüber dem Priestertum Levi aus. Der Autor fordert dort seine Hörer auf, die Bedeutung Melchisedeks zu erwägen, ja, sich seine überragende Größe klarzumachen. Und wie sollten sie das machen? Nun, dadurch, dass sie das in 1. Mose 14 berichtete bedenken. Ja, in diesem Bericht zeigt sich eben die überragende Größe dieses Priesterkönigs. Hier erweist sich seine überragende Überlegenheit. Der Autor lässt seine Hörer hier in diesem Nachdenken aber nicht allein. Nein, er hilft ihnen hier. Er zeigt ihnen auf, woran diese Überlegenheit Melchisedeks konkret zu erkennen ist. Woran sie erkennen sollen. Und er nennt dabei drei Argumente, die allesamt auf den Unterschieden zwischen Melchisedek und den Leviten beruhen. Auf seine Andersartigkeit. Und für ihn machen eben gerade ja diese Unterschiede seine Überlegenheit deutlich. Und die wollen wir uns der Reihe nach anschauen. In Vers 4 nennt er da zunächst die Entrichtung des Zehnten durch Abraham. Aus seiner Sicht wird eben in diesem Geschehen die besondere Größe Melchisedeks deutlich. Interessant ist hier, wie der Autor ja hier diesen Vorgang wiedergibt. Einmal beschreibt er den Zehnten, den Abraham an Melchisedek gab, näher. Also er spezifiziert sozusagen das, was Abraham hier dem Melchisedek gegeben hat. Er beschreibt diese Gabe als den besten Teil der Beute. Oder die gute Nachricht übersetzt hier, wie groß dieser Melchisedek ist, seht ihr daran, dass sogar der Stammvater Abraham ihm den zehnten Teil von allen wertvollen Stücken seiner Beute gab. Merken wir den Unterschied? In 1. Mose 14 ist vom zehnten Teil die Rede. Aber hier eben vom zehnten Teil von allen wertvollen Stücken seiner Beute. Also der Autor geht, wenn man so will, hier über die Formulierung in 1. Mose 14 hinaus. Er bestimmt den von Abraham entrichteten Zehnten näher. Dieser Zehnte war nach ihm der zehnte Teil vom besten Teil der Beute. Das ist natürlich ein gewisser Unterschied. Und warum tut er das? Nun, ich denke, er will hier diese besondere Wertschätzung Abrahams gegenüber Melchisedek hervorheben. Abraham hat diesem Priesterkönig eben nicht nur den zehnten Teil der Beute gegeben. Nein, er gab ihm den zehnten Teil vom Besten. Also das Handeln Abrahams hat hier nichts notgedrungenes. Nein, er gab hier gern den besten Teil seiner Beute an diesen Priesterkönig weiter. Diese Qualifizierung des Zehnten diente dazu, die Erhabenheit Melchisedeks zu betonen. Und in genau dieselbe Richtung zeigt auch die Beschreibung Abrahams als Stammvater. Ja, diese Beschreibung, dieser Titel drückt die besondere Würde, das besondere Ansehen Abrahams aus. Er war, wenn man so will, der Urstammvater des Volkes Israel. Herr Stephanus beschreibt das einmal in Apostelgeschichte 7, Vers 8. Da sagt er, Gott schloss mit Abraham einen Bund, dessen Zeichen die Beschneidung ist. Auf der Grundlage dieses Bundes zeugte Abraham seinen Sohn Isaak und beschnitt ihn am achten Tag nach der Geburt. Und so zeugte und beschnitt auch Isaak seinen Sohn Jakob und Jakob seine 12 Söhne, unsere Stammväter. Also von Abraham kam alles her. Und die Israeliten waren überaus stolz auf ihre Abstammung von Abraham. In Johannes 8 halten sie Jesus dieser Abstammung selbstbewusst entgegen. Ja, da sagen sie in Vers 33, wir stammen von Abraham ab. Und wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Und dann einige Verse weiter in Vers 39, wieder, unser Vater ist Abraham. Also für einen Juden der damaligen Zeit hatte Abraham eine herausragende Rolle, eine ganz besondere Würde. Und indem der Autor hier diese besondere Würde hervorhebt, tut er Folgendes. Er betont hier die noch größere Würde dessen, dem Abraham den Zehnten gab. Ja, er betont hier eben die besondere, noch größere Würde Melchisedeks. Ja, bedenken wir, konnten die Israeliten sich eine höhere Person denken als Abraham? Also der Autor spezifiziert hier zunächst den von Melchisedek empfangenen Zehnten und er betont die besondere Würde dessen, der hier den Zehnten entrichtet hat. Und er tut dies in beiden Fällen ganz bewusst. Er will hier schon zu Beginn die überragende Größe Melchisedeks hervorheben. Diese Größe, diese Bedeutung, welche sich die Leser hier klar machen sollen. Und in den Versen 5 bis 7 begründet er diese Größe noch näher. Er kommt dort auf weitere Unterschiede zwischen Melchisedek und den Leviten zu sprechen. In den Versen lesen wir, nach den Bestimmungen des Gesetzes steht der Zehnte denen zu, denen das Priesteramt übertragen ist, den Nachkommen von Levi. Und sie erheben ihn vom Volk, also von ihren Brüdern, die wie sie von Abraham abstammen. Melchisedek jedoch war in keiner Weise mit den Leviten verwandt und trotzdem nahm er von Abraham den Zehnten entgegen. Außerdem hat er ihn gesegnet, ihn, der die Zusagen Gottes für unser Volk bekommen hat. Und niemand wird bestreiten, dass der, der segnet, über dem steht, der gesegnet wird. Hier geht der Autor zunächst auf die alttestamentliche Praxis ein. Ja, die wesentlichen Kennzeichen des levitischen Priestertums. Auf manches sind wir hier schon beim letzten Mal eingegangen. Trotzdem wollen wir einmal ganz kurz der Reihe nach durchgehen. Zunächst macht er deutlich, dass die Erhebung des Zehnten auf dem Gesetz beruhte. Ja, diese Praxis resultierte aus den Bestimmungen des mosaischen Gesetzes. Das hatten wir letztes Mal gelesen. Deshalb verzichte ich hier drauf. Also die Einsammlung des Zehnten war im Gesetz geregelt und diese Einsammlung des Zehnten war den Nachkommen Levis vorbehalten, ja, den Leviten. Und einem bestimmten Teil dieser Leviten, den Nachkommen Aarons, war das Priestertum vorbehalten. Darum lesen wir, das lese ich jetzt doch in 2. Mose 28, rufe Aaron und seine Söhne Nadab und Abihu, Eleazar und Itamar zu mir, sagte der Herr. Ich sondere sie aus den übrigen Israeliten, damit sie mir als Priester dienen. Also Zehnterhebung und Priesterdienst war dem Stamm Levi vorbehalten. Nur diesem Stamm. Mit der besonderen Einschränkung eben, dass nur die Nachkommen Aarons Priester sein durften. Und die Abstammung, auch das sahen wir beim letzten Mal, war von elementarer Wichtigkeit. Wer diese Abstammung nicht zweifelsfrei nachweisen konnte, bekam Probleme. Also wer nicht genau nachweisen konnte, dass er eben hier von Levi abstammt, oder im Sinne des, oder beim Priester von Aaron, der wurde zu diesem Dienst nicht zugelassen. Und der durfte dann eben auch nicht den Zehnten einsammeln. Wir hatten letztes Mal eine Stelle aus Esra 2 gelesen, 61 und 62. Dort wird uns von so einem Ausschluss vom Dienst berichtet. Also ich fasse nochmal zusammen. Die Zehnterhebung beruhte auf einer Anordnung des Gesetzes. Die Zehnterhebung erfolgte von einer bestimmten, ausgewählten Personengruppe, eben von den Leviten. Und zuletzt, das ist hier wichtig, die Zehnterhebung erfolgte unter Brüdern, unter Personen, die sich auf gleicher Ebene befunden haben, die verbunden waren durch eine gemeinsame Abstammung. Das war die alttestamentliche Praxis, die der Autor hier in diesen Versen holzschnittartig wiedergibt. Das waren die Kennzeichen des levitischen Priestertums. Und demgegenüber ist bei Melchisedek alles anders. Melchisedek war zunächst einmal kein Levit. Ja, darauf weist der Autor in Vers 6 hin. Er konnte eben keine Abstammung von Levi nachweisen. Ja, das war bezogen auf dieses Priestertum der damaligen Zeit ein K.O.-Kriterium. Ja, mit dieser unklaren Abkunft hätte er nicht Priester sein können und auch nicht den Zehnten entgegennehmen können. Damit ist doch klar, Melchisedek konnte sich in seinem Priesterdienst nicht auf das mosaische Gesetz gründen. Ja, sein Handeln geschah außerhalb des Gesetzes. Und zuletzt, Melchisedek nimmt hier nicht den Zehnten von seinesgleichen. Er nimmt hier nicht den Zehnten von seinen Brüdern, sondern er nimmt diese Gabe von dem Urpatriarchen, von der würdigsten Person, die sich ein Jude auch nur denken konnte, von Abraham, von dem, der die Zusagen Gottes für Israel erhalten hatte. So beschreibt der Autor hier ja Abraham in Vers 6. Und bei diesen Zusagen ist an Hebräer 6, Verse 13 und 14 zu denken. Und ebenso wichtig, der Autor stellt hier Gesetz und Zusage bewusst gegenüber. Später in seiner Predigt wird er das noch deutlicher machen, aber schon hier ist rauszuhören, Gesetz steht hier für Vorläufigkeit, Mangelhaftigkeit, Schwachheit und die Zusage demgegenüber für Beständigkeit, Vollkommenheit und Untadeligkeit. Also von dieser Person, von diesem Abraham, der die Zusagen erhalten hat, nimmt Melchisedek den Zehnten. Nicht von gleichgestellten Brüdern, sondern von dieser Person, die in ganz besonderer Beziehung zu Gott selbst steht. Ja, die eben diese Zusagen empfangen hat und die wegen dieser Zusagen Gottes eine herausragende Stellung innehat. Und damit, indem er das ja sagt, macht der Autor deutlich, Melchisedek steht über Abraham. Er überragt selbst diesen alles überragenden Urpatriarchen noch. Und um diese Aussage zu bekräftigen, nennt er dann auch noch Melchisedeks Segenshandel. Er hat nicht nur von Abraham den Zehnten angenommen, nein, er hat Abraham sogar gesegnet, diesen erhabenen Träger der Zusagen Gottes. Und entsprechend dieses allgemeingültigen Grundsatzes, dass der Segnende eben über dem Gesegneten steht, ja, oder den Grundsatz gibt er wieder. Liebe Geschwister, hier in den Versen 5 bis 7 nennt der Autor Unterschiede. Unterschiede zwischen Melchisedek und den Leviten. Und er will damit etwas ganz Bestimmtes deutlich machen. Melchisedeks Priestertum ist eines, das nicht vom Gesetz abhängt. Es ist ein Priestertum, das mit dem mosaischen Gesetz überhaupt nichts zu tun hat. Wie auch? Melchisedek lebte ja lange vor dem Bundesschluss am Sinai. Aber diese fehlende Legitimation durch das Gesetz ist für den Autor hier kein Mangel. Diese fehlende Legitimation durch das Gesetz disqualifiziert Melchisedek nicht. Und disqualifiziert auch nicht die von ihm vertretene Priesterordnung. Nein, Für den Autoren ist hier das Gegenteil der Fall. Dieses Priestertum außerhalb des Gesetzes überragt die levitische Ordnung sogar. Erkennbar eben daran, dass Melchisedek von Abraham anerkannt wurde. Es ist ja so, nicht nur Melchisedek hat hier den Zehnten genommen und nicht nur Melchisedek hat hier gesegnet, da gehören mal zwei dazu. Abraham hat mitgemacht. Er hat den Zehnten gegeben und er hat sich segnen lassen. Und er hat damit dokumentiert, ich erkenne dein Priestertum an und ich ordne mich deinem Priestertum unter. In Vers 8 nennt der Autor dann noch einen weiteren Unterschied zwischen diesen Priesterordnungen. Dort sagt er, dazu kommt noch etwas, im Fall der Leviten sind es sterbliche Menschen, die den Zehnten erhalten. Bei Melchisedek hingegen wird nichts von einem Ende seines Lebens berichtet. Mit dieser Aussage hier weist er nochmal auf Vers 3c hin. Dort sagt er auf Basis des Genesis-Berichts über Melchisedek, von ihm wird kein Anfang und kein Ende seines Lebens erwähnt. Wir sahen schon beim letzten Mal, wie das hier zu deuten ist. Der Autor will hier sicher nicht auf eine Unsterblichkeit von Melchisedek hindeuten. Nein, Melchisedek war ein Mensch wie jeder andere auch. Er wurde an einem bestimmten Tag geboren und ist an einem anderen gestorben. Aber die Heilige Schrift spricht nicht davon. Sie spart diese Information in 1. Mose 14 bewusst aus. Und sie lässt Melchisedek so als Beispiel für ein kontinuierliches Priestertum erscheinen. Als Beispiel für ein ewiges Priestertum. Eben als eine Vorschattung des Priestertums Christi. Das Priestertum der Leviten hingegen war von Sterblichkeit geprägt. Ja, und es war offenbar, dass die Leviten sterben mussten und dass ihr Dienst aus diesem Grund zeitlich befristet war. Ja, dass spätestens durch den Tod ihrem Dienst eine Grenze gesetzt war. Aber bei Melchisedek und seinem Priestertum war dies anders. Durch den Genesis-Bericht erscheint er zumindest als ewig. Und mit ihm die von ihm repräsentierte Priesterschaft. Und dies greift David ja in Psalm 110, Vers 4 auf, wenn er eben diese ewige Priesterschaft des Messias, eine Priesterschaft nach der Art Melchisedeks, nennt. Dies ist also der zweite wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Priesterordnungen. Die Priesterschaft Melchisedek steht nicht nur außerhalb des Gesetzes, sie ist nicht nur scheinbar illegitim und dabei doch überragend, nein, sie unterscheidet sich auch noch durch ihre Dauer. Es ist eine ewige Priesterschaft und eben auch in dieser Beziehung überragt diese Ordnung die levitische. Hier nun stellt sich die Frage, warum der Autor diese Unterschiede so hervorhebt. Warum sind ihm diese Unterschiede so wichtig? Ja, warum beschreibt er sie so eingehend? Antwort: Er will seine Hörer hier auf einen Präzedenzfall hinweisen. Melchisedek ist ein Präzedenzfall für eine übergeordnete Priesterschaft. Für eine Priesterschaft, die eine andere Grundlage als Abstammung hat. Eine Priesterschaft, die von Gott verfügt wurde, außerhalb des Gesetzes. Melchisedek repräsentiert hier die Ausnahme von der herkömmlichen Interpretation von Priesterschaft im Alten Testament. Denken wir an die Funktion dieses Textes hier innerhalb der Predigt. Der Autor befindet sich hier im zentralen Hauptteil, in diesem Abschnitt, wo er eben diese Überlegenheit der Hohepriesterschaft Jesu darlegen will. Und unser Abschnitt ist da ein Teil seiner Argumentation. Hier spricht er noch nicht ausdrücklich von Christus. Ich hatte das schon gesagt, das tut er erst ab Vers 11. Aber hier argumentiert er schon. Ja, also hier legt er die Grundlage für die Dinge, die er dann sagen wird. Auf dem, was er hier sagt, wird er dann aufbauen. Und hier, an dieser Stelle, geht es ihm zunächst darum, an Melchisedek etwas klarzumachen. Er will seinen Hörern deutlich machen, für die Priesterschaft, für die hohe Priesterschaft des Sohnes Gottes existiert ein Präzedenzfall. Ein Präzedenzfall, der zeitlich vor dem Gesetz angesiedelt ist. Es gab schon mal einen scheinbar illegitimen Priester. Einen Priester, der nicht von Levi abstammte, aber der dennoch Priester war. Der den selbst Abraham, unser Stammvater, anerkannt hat. Und der ganz ähnlich wie Christus für ein ewiges Priestertum stand. Das ist es, was der Autor hier aussagen will, warum er hier diese Unterschiede so hervorhebt. Liebe Gemeinde, die Priesterordnung Melchisedeks ist der Levitischen übergeordnet. Das wurde jetzt schon durch viele, viele Formulierungen deutlich. Und am Ende unseres Textes bringt der Autor dies dann noch einmal auf den Punkt, in den Versen 9 und 10. Da heißt es, und im Grunde genommen hat durch Abraham auch Levi den Zehnten entrichtet, er, der normalerweise den Zehnten erhebt. Denn weil er von Abraham abstammt, war er, so könnte man sagen, schon dabei, als Abraham und Melchisedek sich begegnen. Also hier bringt das auf den Punkt. Ja, hier zieht er aus dem Gesagten nochmal die Konsequenz. Und er sagt hier etwas, was über das Beweisbare hinausgeht, was aber in gewisser Art und Weise folgerichtig ist. Was er sagt, ist schnell erklärt. Er sagt, Levis Verhältnis zu Melchisedek und zu seiner Priesterordnung ist durch Abraham bestimmt. Das Verhältnis zwischen Levi und Melchisedek ist nicht frei, kann nicht frei sein. Dieses Verhältnis ist nicht ohne Wertigkeit. Nein, dieses Verhältnis wurde durch das Handeln Abrahams festgelegt, lange bevor Levi selbst geboren worden ist. Wann? Nun, hier im Geschehen in 1. Mose 14. In der Begegnung zwischen Abraham, seinem Vorfahren und Melchisedek. Dort hatte sich Abraham vor Melchisedek gebeugt. Und mit Abraham hat sich eben auch Levi gebeugt, der zu dieser Zeit noch ungeboren war. Denn Abraham handelte hier nicht für sich selbst oder nicht nur für sich selbst. Er handelte hier als Repräsentant seiner Nachkommen. Die Zusammengehörigkeit zwischen Abraham und Levi bindet Levi, verpflichtet ihn zu einem ganz bestimmten Handeln. Ja, zu einem Handeln, das eben mit dem Abrahams übereinstimmt. Es verpflichtet ihn zur Anerkennung der Priesterschaft Melchisedeks. Uns mag dieser Gedanke der Repräsentation auf den ersten Blick fremd erscheinen, aber ist er das wirklich? Denken wir an die Repräsentanten unseres Staates, denken wir an Angela Merkel. Wenn sie als Repräsentantin Deutschlands Verträge schließt, können auch wir uns dem nicht entziehen. Wenn beispielsweise im Rahmen der Euro-Rettung Finanzierungszusagen gemacht werden, dann kann sich der deutsche Steuerzahler dem nicht entziehen. Er kann nicht sagen, ist ja schön und gut, aber meine Steuern bitte nicht. Oder denken wir an die Familie. Auch dort finden wir den Gedanken der Repräsentation. Was ich als Familienoberhaupt tue, wird auch meine Kinder in gewisser Art und Weise binden. Und das, was uns hier fremd erscheinen mag, setzt die Heilige Schrift als ja, normal voraus. Was ein Vorfahr tut, hat Auswirkungen auf seine Nachkommen. Am deutlichsten wird dies in Römer 5. Dort spricht Paulus vom ersten und vom zweiten Adam. Und da sagt er in Vers 18 und 19, durch die Gebotsübertretung des einen Menschen kam es dazu, dass alle verurteilt wurden. Ebenso bewirkt die Gehorsamstat des einen, dass alle für gerecht erklärt werden und leben. Weil ein einziger ungehorsam war, sind alle zu Sündern geworden. Ebenso werden alle vor Gott zu Gerechten, weil der eine gehorsam war. Also hier wird es deutlich. Was ein Vorfahr tut, bindet regelmäßig dessen Nachkommen. Nicht immer, aber im Fall von Römer 5 auf jeden Fall. Und eben auch hier in diesem Fall von Abraham und Levi. Das Verhältnis Levis zu Melchisedeks wurde durch Abraham bestimmt. Leviten konnten ihr Verhältnis zu Melchisedek eben nicht eigenständig bestimmen. Sie konnten nicht sagen, ja, was habe ich denn bitte schön mit Melchisedek zu tun? Was geht mich dessen Priesterschaft an? Ich erkenne diese Priesterschaft nicht an. Nein, durch Abrahams Verhalten gegenüber Melchisedek waren ihnen hier Fesseln angelegt. Einzig Unterordnung unter diese Priesterschaft war hier die angemessene Reaktion. Eben die Reaktion, die im Sinne ihres Vorfahren Abraham war. Liebe Geschwister, ich komme zum Schluss. Dies war für die Hebräer sicher eine wichtige Information. Bedenken wir, sie standen doch in diesem Widerstreit zwischen Judentum und dem Glauben an Jesus Christus. Und für sie werden diese Informationen über Melchisedek wichtig gewesen sein. Ja, insbesondere eben hier diese Tatsache, dass Priestertum auch außerhalb der levitischen Ordnung gedacht werden kann. Ja, dass mit Melchisedek ein solcher Präzedenzfall in der Heiligen Schrift existiert. Und dass ihr über alles geschätzter Stammvater dieses Priestertum anerkannt hat. Diese Erkenntnis wird ihnen geholfen haben. Geholfen dabei, eben die kommende Argumentation zu verstehen. Wir können hier auch erneut lernen, wie sorgfältig der Autor mit der Heiligen Schrift umgeht. Wie er aus jedem Aspekt seiner Zusammenfassung der Verse 1 bis 3 Schlüsse zieht. Und wie er auf Basis dieses Schriftbefunds Argumente formuliert. Seine Sicht der Dinge hier darlegt. Wir merken daran seine Wertschätzung für die Heilige Schrift. Für ihn ist dieses Buch vertrauenswürdiges, irrtumsloses Wort Gottes. Hier sucht und findet er die Lösung für die drängenden Probleme seiner Zeit, eben für die Anfechtung der Gemeinde. Tun auch wir ebenso. Studieren wir die Heilige Schrift wie er, lesen wir sie, denken wir über sie nach. Wir werden dann auch nicht unbelohnt bleiben. In der Anwendung dieses Textes bedenken wir aber auch, dieser Text hat vorbereitenden Charakter. Erst ab Vers 11, könnte man sagen, geht es richtig los. Ja, erst da wendet der Autor das Gesagte ausdrücklich auf Jesus Christus an. Und auch wir tun deshalb gut daran, wenn wir uns in der Anwendung eben noch gedulden. Wenn wir hier dem Ziel des Textes entsprechend nicht über das Ziel hinaus schießen, sondern eben warten auf den Vers 11 und alles, was danach kommt, dann werden wir eben im Detail sehen, wie der Autor diese Erkenntnisse hier auf Jesus Christus bezieht. Auf diesen Sohn, dem alle Ehre gebührt. Amen.